Sun Times. Außenpolitik ganz nah. Wir entdecken die Welt. Analysen, Meinungen und Geschichten zu den Hintergründen internationaler Politik. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de.
Heute ist Montag, der 1. Juli 2026. Willkommen zur 96. Folge der Foreign Times. Alexander Clarkson, ich grüße dich.
Hi Marco.
Alex, wir kennen dich ja schon alle, aber wer bist du und was machst du?
Ich bin jetzt Lecturer, Dozent für europäische Geschichte und Politik in King's College London, bin Spezialist für Grenzkriege an der EU-Grenze, Konflikte an der EU-Grenze sowie Diaspora-Politik und Migration. Das ist ja natürlich alles ineinander verflochten.
Und wir wollen uns heute über die Türkei unterhalten. Da weiß man auch immer gar nicht, wo man anfangen soll bei der Türkei. Wenn man beim politischen Anfang... Also Erdogan, sage ich mal, verfestigt seine Strategie, dass er die größte Oppositionspartei CHP weiter traktiert. Da gab es im November 2023 einen Parteitag, dann hat er wohl irgendeinen Überläufer gefunden, diverse Gerichtsprozesse, jetzt wurden irgendwie alle Beschlüsse aufgehoben. Seitdem gibt es Demos verschiedenster Natur, Leute werden eingesperrt und sieht so ein bisschen so aus, als ob er quasi die Partei zerschlagen möchte, damit sie ihn dann bei den nächsten Wahlen, ja, damit sie keine Gefahr mehr darstellt, so würde ich es mal zusammenfassen. Gleichzeitig hat er allerdings auch noch ein finanzielles Problem. Nach Ausbruch des Iran-Krieges, also nachdem Israel und die USA den Iran angegriffen haben, gab es einen Abverkauf in Währungen der sogenannten Emerging Markets. Also man kann sagen, das war so eine weltweite Bewegung, da wurde kaum einer ausgespart. Es gab allerdings Länder, die es etwas heftiger getroffen hat, die einen Probleme noch mit den anderen Problemen kombiniert haben. Dazu gehört die Türkei, wie auch Indonesien. Wir sprechen heute über die Türkei. Also die Türkei hat diesen Abverkauf, da haben sie drauf reagiert, indem sie ihre Devisenreserven eingesetzt haben. Sie haben da so eine Mischung aus ein paar Dollar, aber vor allen Dingen sehr viel Gold. Das heißt, es wurde ein bisschen Gold verkauft, es wurden die Dollar eingesetzt. Da sind größere Summen im Spiel. Bei der Türkei ist es immer so ein bisschen schwierig herzuleiten, wie viel Devisenreserven sie wirklich haben, weil das mit Swaps und so weiter bei den Banken etwas schwierig darzustellen ist. Netto waren sie da mal negativ. Jetzt sind sie wieder positiv, was wohl auch dem Anstieg des Goldpreises zu verdanken ist, muss man sagen. Ne? Da konnten sie ein bisschen was aufwenden und es gab dann halt nicht nur den Iran-Krieg, sondern dann noch einen zweiten Schub, nämlich als die politischen Aktivitäten von Erdogan losgingen gegen die CHP. Also man kann sagen, die Märkte haben dann auch sofort antizipiert, oh Gott, ein randloser Erdogan, den wollen wir jetzt nicht haben, da riskieren wir nicht unser Geld, das ziehen wir raus. Jetzt hat man die Lira erstmal wieder halbwegs stabilisiert, aber insgesamt ist die Situation ja, wie sie ist, ne, in der Türkei. Also Alex, Erdogan greift jetzt nach der endgültigen Macht oder wie müssen wir das einordnen?
Erdogan hat diese Manöver schon ab 2015 schon gegen eine andere Oppositionspartei angefangen, ja, die Partei von Selahattin Demirtas, die DEM-Partei heißen die jetzt. Das war eine Partei, die durchaus sehr nah war am kurdisch-nationalistischen PKK, die ja natürlich auch Terrorangriffe startet, aber durchaus auch einen moderaten Flügel hatte, das durchaus vergleichbar ist. Ich kenne viele Kollegen, die sich da ein bisschen über den Vergleich ärgern können, aber so lose vergleichbar ist am nordirischen Sinn Féin. Das heißt, eine Partei, die ein kurdisch-nationalistisches Element hat, das sehr nahe ist an eine terroristische Bewegung, aber durchaus moderate Flügel hat, die durchaus für eine friedliche Lösung sind und durchaus für andere politische Gestaltungsmöglichkeiten und Pläne sind. An der DEM-Partei haben sich dann Teilen der türkischen Alt- sowie Neulinke angeschlossen. Das war nicht nur eine kurdische Partei, sondern eine Allianz, durchaus auch Altlinke, die auch gewisse terroristische Verflochten waren. Aber so ab 2015 war das durchaus eine Partei, die durchaus demokratiefähig war, die sich auch für einen Reformprozess zugegen hat. Das war aber für den Erdogan nicht genug. Das war eine Partei, die zu dominant war in den kurdischen Teilen der Türkei, sowie auch gewisse Teile der Türkei, die eher links gerichtet sind. Und er hat genau dieselben Manöver durchgeführt. Er hat die Partei unter Druck gesetzt. Er hat die Führungsfigur dieser Partei, der jetzt immer noch sich im Gefängnis befindet, Demirtas, verhaftet. Er hat viele Bürgermeister dieser Partei verhaftet und hat sie dann eingelocht. Und die CHP, und ich habe durchaus Verständnis gehabt für CHP in dieser Phase, die CHP hat dann Angst gekriegt, man muss sich erinnern, dieser Prozess, diese Partei, andere DEM-Partei wurde faktisch zerschlagen, wo sie immer noch eine Präsenz im Parlament hat. Zum Zeitpunkt kurz nach dem erfolglosen Militärputsch gegen Erdogan in 2015, das war ein Putsch, das durchgeführt worden ist von Gülenisten, das auch eine alte islamistische Splittergruppierung, die einst eine Allianz mit Erdogan durchgeführt hat und dann sich gegen ihn gewendet hat. Aber nach diesem erfolglosen Putsch, da war diese Hinwendung zum Autoritären. Und da hat die CHP unter die Führung von Kılıçdaroğlu, das ist jetzt dieser Mensch, der wieder eingesetzt worden ist, als Führer, eine Wahl gehabt. Sie hätte aus Solidarität versuchen, alles noch zu blockieren, das, was es noch gibt. Aber sich den Risiko eingegangen, und das war die Angst der CHP-Führung. Die CHP-Führung, die sich jetzt gegen Kılıçdaroğlu gewendet hat, und Erdogan gewendet hat, sowie die, die jetzt mit Erdogan zusammenarbeiten, das heißt Kılıçdaroğlu, die hat jetzt die Entscheidung getroffen, dass sie mitmachen würde zum Teil mit diesen Verboten der DEM-Partei und den Verhaftungen der Bürgermeister, weil sie Angst hatten, dass sie ähnlich zerschlagen würden. Naja, fast ein Jahrzehnt später hat die CHP so weit wie möglich versucht, die DEM-Partei irgendwie zu helfen, aber nicht zu weit zu helfen. Aber hat die CHP nicht geholfen. Jetzt wird sie zerschlagen, weil sie auch zu einer Bedrohung wird. Und wenn jetzt zurückzukommen, warum tut Erdogan das? Warum hat Erdogan zum Beispiel so lange gewartet mit der DEM-Partei, bis er sie 2015, 2016 unter Ensendruck gesetzt hat? Weil die DEM-Partei für die AKPs Mehrheit im Parlament und für die AKPs Fähigkeit, Präsidentschaftswahlen zu gewinnen, eine Gefahr war. Warum zerschlägt Erdogan jetzt die CHP? Es ist genau dieselbe Dynamik. Das ist zum Teil natürlich ein Zeichen von Stärke. Erdogan dominiert die Justiz, dominiert die politischen Institutionen, dominiert das Parlament, hat eine Präsidentschaft. Na, die Türkei war kein Präsidialsystem vor 2017. Erdogan hat die Verfassung umgeschrieben, um sich zum Präsidenten zu machen, dass jetzt diese Allmacht hat. Und er dominiert natürlich die Sicherheitsorgane und die Justiz und so weiter. Diese Dominanz benutzt er jetzt aus ziemlich skrupellos, um die einzig letzte Bedrohung gegenüber seiner Stellung zu zerschlagen. Auf der anderen Seite ist es auch ein Zeichen von Schwäche. Erdogan hat so lange die DEM-Partei, nationalistischen Alternativen, die er jetzt faktisch reingezogen hat zum Koalitionspartner, die MHP. Die MHP war einst eher oppositionell gegen ihn. Er hat sie korrumpieren lassen, reinbringen, diese nationalistische Partei. Und er zerschlägt jetzt die CHP, weil er eigentlich jetzt eine Situation der politischen, ökonomischen Schwäche ist. Das Ökonomische hast du schon beschrieben. Es geht ja nicht mehr nur um die Instabilität der Währung. Das türkische Wirtschaftsboom ist zum Teil durch Integration der türkischen Wirtschaft in die EU aufgebaut, auf Investitionen aus den Golfstaaten, aus auch eher fragwürdigen Geldflüsse aus Sahel, aus Iran, aus Russland. Es ist aufgebaut auf durchaus reale wirtschaftliche Entwicklung in Finanzmärkten sowie auch in der Industrie. Aber ein großer Teil des türkischen Wirtschaftsbunds beruht auf einem sehr instabilen Verkauf der Baubranche und im Verkauf und in Spekulationen, Immobilienspekulationen. Das ist eine höchst instabile Lage, die durchaus ein Kartenhaus jetzt zusammenbrechen kann, wenn die wirtschaftliche Lage und auch die Währung wieder in eine schiefe Lage gerät. Er ist jetzt in eine politische Sackgasse gelandet, weil er zwar jetzt eine absolute Dominanz über seine Partei hat, aber er hat seine eigene Partei faktisch ausgehöhlt. Das ist jetzt eine reine Personenkult um Erdogan. Und es ist jetzt sehr große Fragen über, wer ihm nachfolgen wird. Wird die AKP, diese Staatspartei, die er mit aufgebaut hat, überhaupt überleben, wenn Erdogan weg ist? Das ist ja auch eine große Frage. Es gibt keine Sukzession. Das heißt, er hat eine persönliche Dominanz aufgebaut, aber die Machtstrukturen für seine Nachfolger ausgehöhlt. Und auch ideologisch befindet er sich in der Sackgasse. Das sind die Arbeiten von Kollegen wie Selin Koru und Senem Ada und andere, die sehr, sehr, sehr interessant, die zwar auf der einen Seite eine totale politische Dominanz, diese neo-islamistische Kraft der AKP, diese Partei von Erdogan, durchaus bestätigt sehen, aber auch eine Säkularisierung der türkischen Gesellschaft, was sehr, sehr interessant ist. Das heißt nicht, dass es eine De-Islamisierung ist. Es gibt immer noch sehr viele Jugendliche, so Millennials und Zoomers, türkische Zoomers, die durchaus eben noch meinen und durchaus gottgläubig sind, aber nicht mehr an den Institutionen hängen. Es ähnelt, die Türkei wird europäischer in der Hinsicht, in der gesellschaftlichen Konstellation. Auf eine Art und Weise, wo große Teile der Gesellschaft nicht mehr zur Moschee gehen, große Teile der Gesellschaft sich säkularisieren, die Teile der Gesellschaft, die eher religiös sind, die vielleicht größer sind als die EU, durchaus eher, sagen wir so, exzentrische Versionen der Religion. Da gibt es da auch durchaus eine türkische historische Tradition und eine sehr eigenständige, sehr unterschiedlichsten Varianten des islamischen Glaubens, die nicht diesen orthodoxen sunnitischen Modell oder auch noch diese Modell der Brüderschaften, die Dajikbandi und andere Brüderschaften, die AKP mit aufgebaut haben, dass die nicht in diesen so Bereich folgen, aber durchaus viel individueller sind, diese individuelle Gesellschaft der Spiritualität. Und es gibt viele, viele Figuren, die sich durchaus entweder Erdogan noch unterstützen und mit Erdogan verworfen haben aus seiner eigenen Bewegung, die das jetzt sehr, sehr offen kommentieren, dass dieses kulturelle Projekt der AKP gescheitert ist, dass die Jugendlichen, mit Jugendlichen meinen sie alle unter 50, muss man auch sagen, die Jugendlichen, die Gesellschaft nicht so islamisiert ist und nicht so konservativ geworden ist, wie sie glaubten, dass es eher eine radikal nationalistische Variante gibt, so eine linke, liberale Variante, die durchaus sehr, sehr, sehr an der Politik, sagen wir, Südwesteuropas oder Südeuropas ähneln. Und in der Hinsicht es ist durchaus so, dass dieses Um-sich-Greifen, dieses Zerschlagen des Gegners, wo über Jahrzehnten Erdogan durchaus fest im Sattel sag, indem er der Gegner irgendwie diesen Schein von Macht, diesen Schein von Autonomie gab. Dieser Schein ist jetzt für ihn zu viel. Jetzt muss der Gegner zerschlagen werden. Zum Teil als Zeichen von Stärke, aber durchaus, weil eben seine Bewegung, die Grundlagen bei seiner Macht sehr, sehr schwächeln. Das heißt nicht, letzter Punkt, dass Erdogan stürzen wird morgen oder übermorgen. Er sitzt jetzt immer noch fest im Sattel. Die CHP wird jetzt unter immensen Druck kommen, es wird auseinanderfallen. Aber Stück für Stück sind die ganzen Mechanismen, mit denen er sich durch eine so eine illiberale, autoritäres Regime, aber das immer noch viele Freiheiten für die eigene Bevölkerung und anderen Parteien gegeben hat. Stück für Stück werden die Fundamenten seines Machtsystems auseinandergenommen und das System wird zwar auf einer Ebene stärker, ein monolithischer, aber auf der anderen Seite ist dieser Griff nach der absoluten Macht nicht auch von Schwäche getrieben, weil mehr und mehr seine Stellung in der Gesellschaft auf instabile Fundamenten beruht. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass er übermorgen stürzt. Aber auf zwei Ebenen. Das System hat weniger Buffer, die Krisen auffangen können. Und ich sehe nicht, wie die AKP und dieses System seinen Tod überleben. Ne, weil das alles so auf ihn zugeschnitten ist. Wo liegt das Problem für Deutschland? Natürlich haben wir eine riesen türkische Diaspora. Obwohl die Diaspora ist oft eigentlich viel weniger konservativ und viel weniger AKP-hörig, als es oft dargestellt wird in den deutschen Medien. Das glauben die auch sehr nicht. Die Deutsch-Türken sind eigentlich relativ... Sagen wir so, das ist für mich zum Teil eine erfolgreiche Integrationsgeschichte, aber das ist vielleicht eine parallele Debatte. Und das andere ist natürlich, Türkei ist so eine Art, ein bisschen wie Mexiko für die USA. Es ist too big to fail. Wenn in der Türkei etwas richtig, richtig schief geht, das ist nicht so wie anderen Staaten im Sahel oder Südamerika oder sowas. Das ist eine zutiefst im europäischen, im EU-System integrierter Staat. Und wenn da alles losgeht, dann haben wir riesen, riesen Probleme in der EU. Aber das stellt die EU für lauter Dilemmen. Sollen wir jetzt den Erdogan so weiter walten lassen, sodass die türkische Wirtschaft nicht zusammenbricht in einer Krise? Oder muss die EU sich ein bisschen konsequenter die Türkei unter Druck setzen? Weil wenn es so weitergeht, bauen sich da Probleme auf, die in 10, 15 oder 5 oder 10 Jahren uns andere Schwierigkeiten bereiten, die das gesamte EU-System destabilisieren können.
Da gehst du jetzt aber sehr weit, was den Einfluss der Türkei betrifft. Also man sieht auf alle Fälle,
ich sage das nicht nur einfach, Supply Chains, ne? Lieferketten. Das ist wirklich, so viele europäische Lieferketten laufen durch die Türkei. Da würde ich schon sagen, das ist ein Riesending für die EU.
Ja, Biotech, da gibt es zum Beispiel einiges, was da durchläuft. Aber unabhängig davon, ganz so machtvoll ist Erdogan dann, glaube ich, doch nicht. Also zum Beispiel musste er einen Rückzieher machen bei der Schließung der Bilgi-Hochschule. Das ist so eine private, als liberal geltende Hochschule gewesen. Da haben die Studenten sich dann da irgendwie eingeschlossen in das Ding. Ja. Da hat er dann einen Rückzieher gemacht. Das lief ziemlich gleichzeitig zur CHP-Geschichte. Also da kann man sich dann auch immer fragen, ob das so ein immer so ein bisschen Nachgeben ist, damit die Leute sich beruhigen oder so. Da kann man sicherlich viel reindeuten. Ja.
Bili für mich ist auch interessant, weil es zeigt, wenn ein System sich autoritärer wird, dann brechen auch die internen Informationsflüsse in den loyalen Staatseliten auseinander. Er hat Bili dicht machen wollen, weil es gab lauter Professoren, die durchaus in so eine Art Think-Tank-Tätigkeiten oder die CH mitgeholfen haben. Es gab durchaus ein sehr liberales Element an der Universität. Er hat vergessen oder niemand hat ihm gesagt, dass durchaus sehr loyale Staatseliten da auch arbeiten. Es gab auch viel internes Lobbying. Es gab CHP, hat er zum selben Zeit dicht gemacht wie Bilgi und dann stellt sich raus, dass viele Leute, die durchaus sehr loyal für die AKP zu arbeiten, und plötzlich waren, halt, das ist meine Uni. Wenn da alles aberkannt wird, dann habe ich auch und meine Kinder auch Probleme. Und das war für mich auch ein Zeichen, wie verkrustet die Informationsläufe sind. Wie ein Echo-Chamber. Wie sagt man Echo-Chamber? So eine Informationsblase lebt er. Und es mussten erstmal sehr, sehr hohe und sehr loyale AKP-Typen auftauchen und sagen, das ist meine Uni. Können wir das bitte mal offen lassen? Das war für mich auch ein Zeichen, inwieweit diese Systemkrise. So ein letzter Punkt zur EU. Ja, ich meine, der Erdogan kann die EU nicht zum Einsturz bringen, aber stell dir mal vor, eine massive Staatskrise in der Türkei, eine Wirtschaftskrise in der Türkei, das wird massive Auswirkungen haben. Gerade an Südosteuropa. Und ich glaube, das ist ein Problem, das sich die EU nicht aufbürden möchte.
Also gleichzeitig wurde, glaube ich, ein Bürgermeister aus Antalya, ein ehemaliger, muss man dazu sagen, von der CHP, ja, zu 46 Jahren Haft verurteilt. Also da war es dann krass, etwas weniger nachgiebig. Und es gibt auch immer mehr Bürgermeister, die im Knast sitzen. Ja, dann erstmal in U-Haft und dann halt irgendwann verurteilt werden. Also ich finde, da sieht man schon, dass der Durchgriff doch recht umfassend ist. Und dann liest man dann halt, ja, 10.000 Demonstranten. Aber ich glaube schon, dass das wichtig ist und dass das was auslösen kann. Aber man sieht ja über die Jahre schon, dass das ihn jetzt auch nicht wirklich stoppt, ne? Sondern das verzögert dann höchstens etwas.
Man muss ja auch sehen, dass es gab mehrere Protestzyklen. in den letzten Jahren, die wirklich, wie du gesagt hast, am Ende ihm nicht gestoppt haben. Es ist ja natürlich nicht überraschend, wenn ein Großteil der Opposition zu diesem Zeitpunkt demoralisiert ist. Deswegen meinte ich ja vorhin, morgen wird er nicht stürzen. Nur als er in eine sichere wirtschaftliche und politische Situation sich befand, brauchte er diese autoritäre Gehabe nicht. Er konnte ganz gerade mit großer Sicherheit wissen, dass eine Mehrheit der Bevölkerung ihn wählen würde. Das war eben die Frage. Er musste die CHP war für ihn fast eigentlich hilfreich in der Hinsicht, weil er sagen könnte zur EU oder zu Investoren, sagen wir, guck mal, hier gibt es einen Rechtsstaat, hier gibt es eine Opposition, die durchaus stark und mächtig ist. Eine Opposition, die übrigens sehr wirtschaftsfreundlich ist. Ne? Das heißt, sie würden keine neoliberale oder andere wirtschaftsfreundliche Projekte im Wege stehen. Die CHP war auch zutiefst in dieser Baubranche, in diesen Bauboom verflochten, dass das auf instabilen Grundlagen sitzt. Und das heißt, die CHP stand seine Wirtschaftspolitik da eigentlich nicht im Wege. CHP war zum Teil auch viel skeptischer gegenüber die kurdischen Nationalisten als die AKP. Und sie war für ihn in vielen Bereichen hilfreich. Er könnte sagen, ja, wir sind eigentlich noch eine lebendige Demokratie gegenüber unterschiedlichen Staaten. Und während er sie immer noch die Zügel an der Hand sind. Deswegen, er stärkt seine Position. Er wird nicht morgen über Bemerkung stürzen. Die Opposition ist zutiefst demoralisiert. Auf der anderen Seite, ich glaube, er pusht diese Politik. Er geht so weit, weil das alte System ihm nicht mehr seine Macht absichern kann. Weil eben eine lauter Quellen der Instabilität sich aufbauen. Und wie gesagt, ich weiß, dass das geht ein bisschen weit. Das haben wir dasselbe Problem mit Putin, weil wir müssen natürlich auf das kurzfristige den Fokus aufbauen. Aber das verheißt nichts Gutes, für wenn Erdogan nicht mehr da ist. Weil die ganzen institutionellen Mechanismen innerhalb seiner Partei wie innerhalb des politischen Systems sind nicht mehr da, um eine geordnete Nachfolge zu sichern.
Ja gut, aber ist das notwendig? Ich meine, wenn der jetzt 90 wird, dann bleibt er uns jetzt auch noch ein paar Jahre erhalten und da kann er sich auch denken, nach mir die Sintflut. Gut, wenn er vielleicht drüber nachdenkt, dass er da noch irgendwie Nachfolger installieren möchte, kriegt er vielleicht auch noch irgendwie hin, ob der sich dann halten kann, ist halt die nächste Frage. Aber ich weiß nicht, ob das die Hauptfrage ist, die er sich stellt, ja, sondern ich glaube, ihm geht es eher darum, seine Macht zu sichern und sein System und nach mir die Sintflut, oder?
Ja, nach mir die Sintflut ist eben die Logik. Nur natürlich er ist 72 und wir sind beide 48 oder so in unseren 40.
Also ich bin 46 und noch jugendlicher, wie ich gerade gelernt habe. 48
bis 2 Jahre jünger. Ja, aber was ich damit meine, und das ist eben so eine Generationenfrage, ne? Ich meine, ja, ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Für ihn ist es nach mir die Sintflut, genauso wie Putin. Da kann man durchaus jetzt einen Vergleich ziehen. Nur, wir sind jetzt beide immer noch jung genug, die Sintflut noch erleben zu müssen. Unsere Kollegen und Freunde in der Türkei sind auch alle jung genug, um diese Sintflut noch erleben zu müssen. Und das ist das Kalkül. Und das lässt immer noch offen. Ich meine, wenn er morgen, ich meine, das ist jetzt unwahrscheinlich, aber wenn er morgen mit einem Herzinfarkt umkippt oder sowas, was passiert denn da? Wie soll das eben alles funktionieren? Hat man mit Regime nach Regime gesehen, wie wenn die institutionellen Grundlagen, die erste Regime zur Machtergreifung ermöglicht, dann auch die für eine ganz lange Periode zu absichern, aber dann, weil diese Fundamente immer noch genug Bedrohungspotenzial beinhalten, dass sie immer noch als Bedrohung wahrgenommen werden von den autoritären Führungspersönlichkeiten, dann werden ihnen diese institutionellen Grundlagen ausgehöhlt und dann hat man faktisch nicht in jedem Fall, aber die größte Chance eines Failed States, wenn er weg ist. Natürlich macht er sich keine Sorgen. Natürlich könnte er so weitermachen wie Putin, bis er 88 oder 90 ist. Nur die Risiken stauen sich da langsam auf. Und er muss nicht sterben. Ne? Er könnte genauso wie Bouteflika in Algerien oder Tschernenko und Andropow dann einfach zu eine wandelnde Kummerleiche irgendwie für Jahre lang aufrechterhalten werden, um das System auch im Lot zu halten. In Algerien hat das faktisch funktioniert, weil Bouteflika war nicht der Einzige. Aber die algerische Situation war eher Oligarchie als Diktatur. Aber Erdogan schafft jetzt langsam auch die Oligarchie in der Türkei ab. Das ist für mich so eben das Risikopotenzial. Und er macht, ich glaube, und das muss man sich festhalten, er macht das nicht, weil er gestärkte Position ist, wenn es um den Gesamtkontext um ihn herum geht. Er benutzt die eigene Stärke in den Institutionen und in den Hebeln der Macht, gerade in den Sicherheitsdiensten und Militär, um seine Macht abzusichern. Aber das ist auch, weil es andere Faktoren gibt, die eine größere Instabilität ins System reinbringen, wo er sich nicht mehr leisten kann. Die CHP kann, weil einfach auch seine Rückhalt in der Bevölkerung ziemlich schnell schwindet, kulturell wie auch politisch.
Okay, dann mal andersrum. Wenn jetzt die CHP, so wie es gerade aussieht, weiter zerschlagen wird oder sich ja dann auch nicht mehr berappeln kann. Haben wir denn dann in der Türkei noch eine oppositionsfähige, ich sag mal Gruppe, ich sage es mal bewusst nicht Partei, die was organisieren kann? Weil die Schwierigkeit ist ja schon immer, man muss sich dann auf jemanden einigen, der muss zu Wahlen hin, wenn er dann dahin geht, dann sieht der Erdogan ihn wieder und so weiter. Ne? Also das wird ja rein auf der Ebene für die Opposition halt nicht einfach.
Das Interessante für mich ist, dass der Bürgermeister von Ankara noch nicht verhaftet worden ist, Yavaş. Das ist vielleicht die letzte Figur, die noch auf freiem Fuß läuft. Die Führungsperson von der CHP, die abgesetzt worden ist, das ist ja durchaus, aber er ist noch nicht verhaftet worden, obwohl womöglich kommt das auch. Es geht İmamoğlu, die beliebteste Figur der CHP, ist jetzt im Gefängnis. Aber man muss auf der anderen Seite finden, ja, auf parteistruktureller Basis werden langsam die institutionelle Basis der Opposition auseinandernehmen. Aber einer der Gründe, warum die CHP, wie auch die DEM-Partei, diese andere Partei in der Linken, wie auch Teilen des der nationalistischen Rechte, immer noch ein gewisses Eigenleben haben und hatten, ist, weil sie auch gewisse Milieus repräsentieren. Die CHP repräsentiert einen gewissen bürgerlichen, zum Teil auch in ländlichen Bereichen oder in Teilen der Arbeiterschaft, ein säkulär geht zu weit, aber ein gewisses Milieu, die eine gewisse Sicht auf die kemalistische Legacy, wie sagt man Legacy, kemalistisches Erbe sieht aus der Revolutionszeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg, die zu dieser jetzigen Republik oder eine Variante der jetzigen Republik geführt hat. Es ist eine gewisse Sicht der Wirtschaftspolitik, eine gewisse Sicht, es ist eine gewisse bürgerliche Stellung in der türkischen Gesellschaft. Dieses Milieu wird nicht verschwinden. Die CHP konnte immer 25-35% der Wählerschaft an sich binden. Das war nicht nur eine politische Partei, das war ein kulturelles Milieu, die auch immer den Erdogan-RKP mit sehr großer Skepsis betrachtet hat. Dieses Milieu wird nicht verschwinden. Die DEM-Partei-Milieu, ne, diese eher auf Autonomie oder auch fast auf Separatismus schielende Elemente der kurdischen Gesellschaft, die nicht auch natürlich die gesamte kurdische Gesellschaft widerspiegeln in der Türkei, wie auch Teilen der Alt- und Neulinke. Diese Milieus verschwinden nicht. Das heißt, ich meine, vielleicht war er eben immer selber als Parteienmensch erschienen ist, weil immer ein Parteienmensch war, guckt sich Erdogan immer sehr stark auf diese parteiliche Institution. Aber ich glaube, solange diese Milieus als semi-autonome Elemente der türkischen Gesellschaft leben, ich meine, und ich glaube nicht, dass der Erdogan sich eine stalinistische Repressionspolitik leisten kann, obwohl ich mich natürlich täuschen könnte. Deswegen hat er auch Bilgi angegriffen, die Universität angegriffen. Diese Milieus sind immer noch da in den Hochschulen. Diese Milieus sind immer noch da in Teilen des Beamtenapparats, noch trotz der ganzen Massenentlassungen und Verhaftungsfällen gegenüber Teilen der Beamtenschaft. Die sind immer noch in Teilen der Wirtschaft verwurzelt. Und in der Sicht, solange diese Milieus bestehen und solange sie eine kohärente kulturelle und nicht politische institutionelle Zusammenhänge haben, das ist auch in den Fußballvereinen wie Fenerbahce, das ist auch ein gutes Beispiel, dann gibt es immer noch ein Organisationspotenzial, die sehr, sehr schnell sich neu aufstellen kann, wenn es einen Moment kommt, wo er nicht mehr sich politisch halten kann. Ich glaube, dieses Problem hat er mit der Auflösung der CHP nicht gelöst. Er hat, und das ist für mich auch ein faszinierendes Fallbeispiel, wo jemand eine politische Hegemonie aufgebaut hat und jetzt abgesichert hat, gerade zum selben Zeitpunkt, wo seine Partei und seine Bewegung und er auch die kulturelle Hegemonie verlieren. Und zum Teil ist dieser Griff nach der absoluten Macht auch ein Zeichen, dass er weiß, dass er den Griff auf die kulturelle Hegemonie verloren hat. Diese Möglichkeit, die Politik und die Gesellschaft indirekt durch kulturelle Macht und durch Charisma in seine Richtung zu halten, sodass er immer politische Mehrheiten sich sichern kann. Diese Fähigkeit ist jetzt weg oder schwindet. Daher muss er auf institutioneller Basis viel, viel autoritärer agieren. Das kann Jahrzehnte weitergehen. Ich sage nicht, dass er morgen stürzt. Ne?
Wie findet denn die Opposition seine Außenpolitik? Also Erdogan fummelt ja quasi überall rum. Aktuell große Freundschaft mit Iran. Wahrscheinlich auch aus dem Interesse heraus, aber das weißt du vielleicht besser, dass man ja da eigentlich kein Chaos haben möchte. Ne? Außerdem kann man noch was verkaufen und so weiter. Aber er ist ja überall dabei und im Grunde könnte einen das ja auch sorgen, so aus dem Inneren heraus.
Fangen wir mit Syrien. Ich meine, am Ende haben die syrischen Rebellen ihr ausgezeichnetes Timing unter Scharar gezeigt, weil sie die Macht übernommen haben, zum Zeitpunkt, wo Erdogan noch in einer stabilen Lage war in der Türkei, weil die Opposition war eigentlich, so, ich würde nicht so weit gehen zu sagen Assad-freundlich, aber rebellenskeptisch, weil die Opposition sah die Rebellen, was sie natürlich zum Teil waren, als sehr stark also islamistisch angehaucht. Die Rebellen haben relativ früh Hilfe von Erdogan gekriegt. Und es gab viele, viele syrische Flüchtlinge und Einwanderer, die durch diesen Krieg in der Türkei gekommen haben. Es gab eine antisyrische Welle, gibt es ja immer noch in der Türkei, wo sie das abgeschwächt hat, weil viele von diesen Flüchtlingen jetzt nach Syrien zurückgekehrt sind.
Ja, also das war ja sehr flüchtlingsgetrieben. Ne? Die Türkei hat ja auch sehr, sehr viele aufgenommen. Hat Erdogan am Anfang als Machtpol betrachtet und das gab ja dann auch einen entsprechenden Backlash.
Und den Backlash hat die CHP an sich genommen. Das heißt, die syrische Regierung jetzt, aber wenn die CHP jetzt die Macht übernehmen wird, glaube ich, hat die Türkei hat auch wirtschaftliche und strategische Interessen, in diesem gute Beziehung mit Scharar aufrechtzuerhalten. Ich glaube, die Syrer, es ist ein unheimlich historisches Timing. Sie haben sich irgendwie raus gerade diese Rebellenmilieus, die jetzt Regierungsmilieus sind, haben die den perfekten Zeitpunkt ausgewählt, sich die Macht zu übernehmen und sich irgendwie aus dem Spiel rauszubringen.
Weiß ich nicht, ob sie dich den ausgewählt haben.
Nein, nicht ausgewählt. Ich denke, es war ein Prise, bei dieser Offensive in 24 gab, war ein Prise Opportunismus
dabei.
Es war
ein gutes Timing auf alle Fälle.
Ja.
Gleichzeitig sehen wir aber, dass Erdogan und Israel sich ständig mit Krieg drohen und gleichzeitig Erdogan mit Iran kuschelt. Also da könnte man ja auch sehr viele Fragen haben. Ne?
Das ist auch fürs CHP ein Problem. Die Türkei und Israel hatten traditionell ein relativ gutes Verhältnis miteinander, weil sie dieselben Feinde geteilt haben. Das hat sich natürlich geändert, weil die Syrer und die Syrer jetzt sehr sich nach der Türkei gerichtet haben. Aber die Gaza-Politik der Israelis und die Angriffe auf Libanon sind natürlich sehr unbeliebt, auch unter einem großen Teil der türkischen Bevölkerung, die die CHP wählt und unterstützt. Und in der Hinsicht ist das natürlich eine Karte. Das ist auch Erdogans Politik muss man immer meistens durch eine innenpolitische Perspektive immer sich anschauen. Und dieses geopolitische Auftrümmen, dieses ich bin ein großer Mann, das oft weit über die eigentliche Machtpotenziale der Türkei herausragt. Da wird vieles übertrieben, glaube ich, wenn immer gesprochen wird, für die Türkei ist neues Machtpol. Das ist eine Regionalmacht, die ja sehr stark auch wirtschaftlich von der EU abhängig ist und von den Finanzströmen vom Golfstaaten. Aber wenn man sich das genau betrachtet, das ist natürlich eine Karte, die er dann immer wieder spielen wird, weil das natürlich seine Opposition unter Druck setzt. Er kann sagen, dass er der große Hüter der palästinensischen Sache ist, obwohl er eigentlich gar nichts macht und die Palästinenser konkret oder die Libanesen konkret von der israelischen Angriff und Aggression zu retten. Das iranische Aspekt ist eben auch, das für mich ist zum Teil verständlicher, weil die Türkei grenzt Iran an. Und jede türkische Regierung, sei es die CHP oder AKP-Regierung, hat erstens gute Interessen, eine gute Wirtschaftsbeziehung mit der Iran. Da gibt es viel Handel eigentlich über die Grenze, ist immer gewesen. Die Iraner haben auch viele Goldverkäufe über die Türkei abgewickelt. Legal, semi-legal, illegal. Was auch das AKP-Regime sowie auch die Bilanzen der Türkei als Staat und Wirtschaft geholfen haben zu gewissen Phasen. Und da gibt es auch gewisse Abhängigkeiten, die zu betrachten sind, die natürlich nicht zentral sind, aber da diese Geldflüsse waren immer auch sehr wichtig. Und in der Hinsicht, ich meine, das Agenda der Amerikaner ist eigentlich inkohärent, deswegen ist diese Kampagne von Trumps immer noch so schief gegangen, obwohl die Iraner als Sieger zu betrachten, finde ich ja auch immer problematisch, das ist eine andere Debatte, both sides lose. Aber es ist natürlich nicht im Interesse weder der CHP noch der AKP, dass Iran zusammenbricht. Und das ist, glaube ich, diese Balkanisierung von unterschiedlichen Staaten, ist ja auch die Politik von Israel unter Netanyahu. Israel unter Netanyahu hat jetzt die Türkei als Feind auserkoren, nicht zum Teil wegen Erdogans Rhetorik, aber zum Teil auch, weil die Israelis plötzlich, gerade die israelische Rechte, die Türkei, ich denke, völlig aus irregeleiteten und völlig wirklich aus einer ideologischen Blödheit, würde ich auch sagen, die Türkei als letzte muslimische Macht sehen, die irgendwie Israel bedrohen kann. Die Türken werden nie die Israelis angreifen oder ein Problem mit den Israelis aufbauen. Die Türken haben andere Probleme. Deswegen, ich meine, es gibt in der Hinsicht außenpolitisch, glaube ich, jetzt, dass die Situation in Syrien sich geändert hat, ich glaube, das Ironische für mich ist paradoxe, ist, dass außenpolitisch eine CHP und AKP würde sich nicht so viel ändern. Zum Teil auch, weil eine CHP-Regierung, es will nicht irgendwie Rhetorik von der AKP abfangen oder eine zukünftige Opposition abfangen und sagen, ihr schwächt die Türkei, die Lage und Stellung der Türkei gegenüber Griechenland oder Ägypten und so weiter oder gegen Golfstaaten und so weiter. Außenpolitik ist wie so viele Staaten in Türkei eben auch Innenpolitik. Und in der Hinsicht, glaube ich, würde die CHP nichts radikal anderes bringen. Es würde aber natürlich eine andere Regierungsform. Vielleicht als letzter Punkt, wenn man auch diese außenpolitische Darstellung sieht, die Beziehung mit der EU wird paradoxerweise die CHP ein schwierigerer Partner sein für die EU, gerade weil es auf die EU zugehen würde. Die EU hat es jetzt zum Teil mit AKP und Erdogan leicht. Solange er dieses Großmannsgehabe macht, solange er oft antieuropäische Rhetorik benutzt, kann die EU sagen, guck mal, das ist ein quasi autoritäres Regime, wir als Europäer können da nichts tun, sorry, und wir müssen nicht die Zollunion oder irgendetwas nachverhandeln oder nichts den Türken weitergeben. Eine demokratischere türkische Regierung würde die EU dann plötzlich unter Schwierigkeiten setzen und sagen, nee, wir sind jetzt doch eine Demokratie, jetzt wollen wir jetzt verhandeln. Da könnte die EU nicht so schnell Nein sagen. Und als letzter Punkt zur EU.
Da muss die aber auch erstmal 20, 30 Jahre zeigen, dass er demokratisch bleibt.
Aber mit Mitgliedschaft können wir jetzt außen vor halten. Aber Fragen wie Binnenmarkt und Zollunion neu verhandeln wäre was anderes.
Aber Erdogan will ja ständig, ne? Also das sagt er ja schon. Ich würde mich gerne der EU annähern und dann sagt halt die EU, naja,
Aber es ist sehr leicht für Erdogan, das zu sagen. Ne? Ich meine, Erdogan kann damit dann auch den eigenen Wähler sagen, das sieht man auch, die ganze AKP-Rhetorik, sind die ganzen Loyalisten, sagen immer wieder, die Europäer wollen uns nicht haben. Was zum Teil auch stimmt, aber die Europäer wollen uns nicht haben, bla bla bla, und es ist alles Europas Schuld. Während die Europäer sagen, ja, okay, erstens gibt es auch der europäischen Rechte, zwei auch die Linke durchaus rassistische Gründe, warum die Türkei rausgehalten wird, aber auf der anderen Seite kann die EU sehr leicht sagen, gut, das ist ein quasi autoritäres Regime. Wir werden euch als strategische Partner behandeln, aber wir können euch nicht tiefer in unseren Institutionen auch im Binnenmarkt integrieren, wegen der ganzen Entwicklungen jetzt. Ja, in der Hinsicht macht der Erdogan der EU sehr, sehr leicht, die Türkei rauszuhalten. Eine demokratische und liberale Gesellschaft würde mindestens nicht, natürlich Mitgliedschaft ist eine andere Geschichte, aber auf Ebene der Vertiefung des Handels, Zugang zum Binnenmarkt oder Zollunion. Die EU hat sich sehr, sehr leicht, da kommen da schwierigere Fragen. Das andere ist, ich finde, das Timing ist auch interessant, wenn man mit Orban sieht, was zu Orban passiert ist. Ne? Weil Orban war auch so ein quasi autoritäres Regime, musste aber wegen seiner EU-Mitgliedschaft gewisse Freiräume lassen, die viel freier waren als in der Türkei. Und es kam diese Koalition von ehemaligen Orban-Anhängern, die für den Orban auch noch viel zu weit gegangen ist. Wie auch eine etablierte Opposition mit Jus haben sich zusammengetun und guck mal, Orban ist weg. Ich glaube, dieser Präzedenzfall hat auch vielleicht indirekt auch eine Rolle gespielt, warum Erdogan jetzt langsam schnell die Züge schafft. Er hat gerade vor sich vor Augen in der eigenen europäischen Nachbarschaft gesehen, was passiert.
Plus keine neue Wahl mit starken Gegnern oder wie?
Genau.
Okay. Im Grunde sind wir ja aus Deutschland heraus dann in dem Sinne aber auch eher zum Zuschauen verurteilt. Ne? Also so wirklich Handlungsmasse haben wir da ja nicht, die wir da irgendwo aufbringen können. Oder zumindest sehe ich nicht, dass es irgendwann mal erreicht wurde. Also der wirtschaftliche Druck, da scheut man sich ja immer, ihn anzuwenden, weil man ja selber da unter Druck steht. Ich erinnere mich aber doch, dass die NATO eigentlich mal die Voraussetzung hatte, dass man demokratischer Staat ist. Also da habe ich bei der Türkei dann schon so langsam meine Fragen. Ne?
Es gab ja auch Phasen, wo die NATO sagen würde, wie lange hatte NATO Portugal drin, bevor Portugal sich demokratisiert hat? Auch 20 Jahre unter Salazar?
Also du meinst, das muss nicht, das ist eher so ein Nice-to-have.
Das ist eher so ein Wunschdenken. Ja, ich sehe es sehr, sehr zynisch. Ne? Die NATO, ich meine, Erdogan hat auch geopolitisch sehr gute Voraussetzungen jetzt. Ne? Die EU will keine weiteren Schwierigkeiten haben. Türkei ist too big to fail. Und ja, eine massive Türkei-Krise wird die EU nicht zum Einstürzen bringen, aber ich meine, wenn man die Konsequenzen sich vor Augen hat wegen Migration und Grenzsicherheit und regionale Sicherheit und die Lieferketten und deren Großteil die Banken, die großen europäischen Banken, die in der Türkei investiert haben, Leonardo und mehrere andere Waffenfirmen, Waffenindustriefirmen in der Rüstungsindustrie, die zutiefst verflochten sind mit türkischen Firmen, da will man diese Schwierigkeiten jetzt nicht haben. Und die Türkei würde abgeschrieben schon, glaube ich, nach der Zerschlagung von Demirtas. Schon mit der Verhaftung von Demirtas hat sich die EU nicht geregt. Das war, glaube ich, das Signal vor fast 10 Jahren jetzt, dass da daraus nichts Konsequentes folgen wird. Da wurde schon ein bisschen Druck ausgeübt wegen Osman Kavala oder eigenen Staatsbürger, die verhaftet worden sind. Ich glaube, das Interessante ist, es gibt ja auch überraschend wenig Druck aus Teilen der türkischen und kurdischen Diaspora. Ich glaube, es gibt zum Teil auch, natürlich ist ungefähr die Hälfte der türkischen Diaspora in Deutschland durchaus sehr AKP-freundlich, Erdogan-freundlich. Aber was interessant ist, okay, die können immer noch, sagen wir, 300.000 Wahlstimmen oder 400.000 Wahlstimmen von der türkischen Diaspora immer noch kriegen, die auch doppelte Staatsbürger sind. Bei türkischen Wahlen, da wählen immer noch 300.000, 400.000 Leute Erdogan. Aber die türkische Diaspora in Deutschland ist, lose gesagt, irgendwo zwischen 1,8 Millionen, 3 Millionen, hängt davon ab, wie man das zählt. 1,2 zu 3 Millionen Menschen in der deutschen Gesellschaft. Und was mich sehr interessiert, eben auch jemand, dessen akademischen Wurzeln in der Diaspora-Forschung sind, ist, wie wenig sich die türkische und kurdische Diaspora bei diesen Fragen mobilisiert hat. Und ich glaube, es ist für mich ein Zeichen der Integration. Weniger und weniger Deutsch-Türken sind zutiefst involviert in der türkischen Politik. Man wählt vielleicht Erdogan ein bisschen wie so eine Diaspora-Sache. Ja, das ist die Führungsperson der Heimat, ich wähle ihn. Diese Mobilisierungskraft, die Erdogan noch 2017 in der deutschen Gesellschaft und einer europäischen Gesellschaft bei Diaspora auswirken kann. Das schwindet auch, glaube ich. Das ist auch ein Teil der schwindenden kulturellen Hegemonie. Und in der Hinsicht gibt es auch deswegen wenig Lobbydruck. Auch von den Diasporas, sowieso von der Wirtschaft. Also sicherheitspolitisch, die ganzen Sicherheitspolitiker haben Angst, den Erdogan zu vergraulen, weil er natürlich auch eine wichtige Rolle spielt. Zum Teil als Vermittler, zum Teil auch, weil er die Ukrainer gewisse Möglichkeiten eröffnet, obwohl er immer noch die Handelsbeziehungen mit Russland aufrechterhält. Das war für ihn diasporapolitisch und geopolitisch ein ziemlich guter Zeitpunkt. Auf der anderen Seite, ich glaube, er hat keine Lobby mehr. Es gibt keine Erdogan-Lobby in der EU. die AKP-Anhänger, die Diaspora, sind ziemlich demobilisiert zurzeit, glaube ich. Sie werden nicht auf den Straßen gehen. Die Nationalisten sind eine andere Truppe. Die MHP-Leute sind nicht automatisch Erdogan-Anhänger. Sie mögen das Regime, wie es jetzt ist, aber die werden sich nicht irgendwie in den Straßenschlag gegen die deutsche Polizei oder anderen Türken, Deutsch-Türken, motivieren, um Erdogan zu schützen. Die haben andere nationalistische Ziele. Auch rassistische nationalistische Ziele. Aber wenn Erdogan morgen stützen wird, wird keiner ihm eine Träne nachweinen. Es ist eben eine pragmatische Konstellation in den EU-Institutionen, politisch, sicherheitspolitisch, wirtschaftspolitisch und sagen eine Ermüdung, eine Demobilisierung bei der Diaspora zu sehen, die ihm jetzt auch das Ganze jetzt ermöglicht. Aber es ist kein positives Zeichen für ihn. Es ist eher eine negative Entwicklung, wo es so ein Vakuum auch. Es gibt keine Türkei-Politik, es gibt eine Abwartungspolitik bei ihm, bei der EU.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir das Thema mal eingerahmt.
Ja.
Alexander Clarkson, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis demnächst mal wieder. Tschüss.
Das war Foreign Times, Außenpolitik ganz nah. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf foreigntimes.de. Bis zum nächsten Mal.